Konzerne.
Diese Podcast-Folge zum Thema Blasenkrebs wird von AstraZeneca unterstützt. Blut im Urin. Das häufigste Symptom bei Blasenkrebs wird oft übersehen oder verharmlost. Dabei ist eine frühe Diagnose entscheidend für den Behandlungserfolg von Krebserkrankungen der Blase. Zögern Sie daher nicht und sprechen Sie bei Blut im Urin oder anderen Beschwerden rund ums Wasserlassen zur Abklärung mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Wenn Sie oder Angehörige von Blasenkrebs betroffen sind, finden Sie umfassende Informationen auf der Website www.sprech-blase.de. Dort erhalten Sie Hilfestellungen zum Umgang mit der Erkrankung, denn nur gut informiert können Sie gemeinsam mit Ihrem Behandlungsteam die bestmöglichen Entscheidungen treffen. Ein Service von AstraZeneca.
Das Krebsportal. Der Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit Krebs. Mein Name ist Anja Backhaus. Häufig ist das Internet bei medizinischen Fragen kein guter Ratgeber. Man kann oft gar nicht unterscheiden, ob es sich um eine aufklärende Information handelt oder ob dahinter doch eine Werbeanzeige oder ein Verkaufsinteresse steht. Hier im Podcast Leben mit Krebs geht es uns um Aufklärung, immer auf dem aktuellen Stand. Wir sprechen mit Experten und Betroffenen und in dieser Folge richten wir den Fokus auf ein Organ, das, wie ich glaube, sehr unterschätzt wird, nämlich die Blase. Die Blase, habe ich gelesen, wird auch als Herz des Unterleibs benannt und wir wollen sie jetzt näher kennenlernen, um auch sensibilisiert zu sein. Also wenn die Blase uns Signale sendet, vielleicht, dass etwas nicht stimmt. Denn wie immer gilt, je früher wir einen Blasenkrebs erkennen, desto erfolgreicher sind natürlich auch die Therapien. Ich freue mich auf das Gespräch mit Frau Dr. Stefanie Czerwitz vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen an der Uniklinik Heidelberg. Frau Dr. Czerwitz leitet dort die Sektion Translationale Uro-Onkologie. Hallo und herzlich willkommen, Frau Czerwitz.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch auf das Gespräch.
Ja, Frau Czerwitz, die Blase ist ein Organ, das wir, also ich würde jetzt wirklich mal sagen, nicht besonders beachten. Auch sie, also außer sie ist voll. Dann müssen wir dringend zur Toilette und dann wird sie beachtet. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass die Blase Herz des Unterleibs sei. Ich war ein bisschen überrascht, dass das ein so wichtiges Organ ist. Welche Funktion hat sie denn, dass sie so wichtig ist?
Es ist lustig, dass Sie das sagen. Ich habe das vorher nämlich so noch nie gehört. Aber natürlich, genau, die Blase ist unheimlich wichtig. Und wir kommen vielleicht auch später noch drauf zu sprechen, weil es natürlich, wenn man sich vorstellt, man müsste ohne leben, weil man sie vielleicht entfernen muss wegen eines Tumors, dann schon etwas umständlicher wird. Genau, also die Blase ist ja im Grunde genommen das Sammelbecken für den Urin und fasst da den Urin zusammen. Und dann entleeren wir die Blase zu bestimmten Zeitpunkten. Und wenn die eben nicht da ist, dann muss der Urin natürlich auf andere Art und Weise aus dem Körper. Insofern, ja, Leben ohne wäre schon unpraktisch.
Absolut. Und Sie sagten es schon, wir werden natürlich gleich darauf zu sprechen können. Aber würden Sie grundsätzlich sagen, mehr Wissen über die Blase wäre wahrscheinlich auch hilfreich, um Auffälligkeiten möglichst früh zu erkennen? Also beobachten Sie auch in Ihrem Alltag, dass Menschen sehr wenig aufgeklärt sind über Blase?
Also ich glaube, es ist natürlich schon so, dass die Gesundheit oder das Wissen um den Körper und die Gesundheit noch ausbaufähig ist in vielen Bereichen. Und da gehört wahrscheinlich auch die Blase mit dazu. Also wir Frauen gehen ja in aller Regel zur Frauenärztin, zur Vorsorge. Aber wir wissen wahrscheinlich, oder wir gehen vielleicht auch zur Hautkrebsvorsorge, aber viele machen sich nicht so viele Gedanken, wo man denn noch hingehen könnte oder worauf man denn noch achten müsste. Und insofern sich einfach darüber Gedanken zu machen, wie sieht denn oder was ist denn nicht normal oder was ist ein Zustand, der vielleicht kontrollbedürftig ist und auch nicht jedes Symptom in der Blase ist natürlich sofort, hat irgendwas mit Krebs zu tun, sondern es gibt natürlich auch andere Dinge, die da passieren können, Blasenentzündungen beispielsweise und manchmal haben die, hat eine einfache Entzündung oder eine Tumorerkrankung, haben vielleicht überlappende Beschwerdebilder und dann muss man eben rausarbeiten, ist es das eine, ist es das andere. Genau, also ja, das ist schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist eben so, wir sprechen jetzt wahrscheinlich viel von Blasenkrebs, aber Blasenkrebs umfasst ganz oft den gesamten Bereich der ableitenden Harnwege. Wir sagen in aller Regel deswegen auch Urothelkarzinom dazu. Und das beginnt praktisch im Nierenbecken mit und geht dann über die Harnleiter, die den Urin von der Niere in die Blase weiterleiten, und dann die Blase zählt dazu und dann auch die Harnröhre praktisch, die dann die Verbindung von der Blase nach außen ist. Das ist alles Urothelgewebe, und da kommt eben der klassische Blasenkrebs oder das Urothelkarzinom vor, und manchmal sagt man so, es ist Blasenkrebs, aber man meint eben auch dann die anderen Lokalisationen mit dabei.
Also diesen gesamten Bereich.
Genau.
Jetzt hatten Sie eben angedeutet, dass man manchmal auch denkt, es sei vielleicht eine Blasenentzündung, und dann decken sich solche Symptome oder Zeichen. Wie würden Sie denn sagen, erkennt man einen Tumor, der jetzt in der Urinschleimhaut sich bewegt? Beziehungsweise kann man denn herausfinden, ob die ersten Zeichen tatsächlich darauf zurückzuführen sind? Was würden wir merken?
Genau, also ein wichtiger Punkt ist, dass Blut nicht in den Urin gehört, in aller Regel. Und es kann mal Blasenentzündungen geben, wo man vielleicht auch Blut mit im Urin hat. Das hängt ein bisschen davon ab, wie hoch das Risiko dann doch ist, dass vielleicht auch was anderes dahinter steckt, von gewissen Risikofaktoren. Also ist es praktisch, hat man einen Mann oder eine Frau vor sich, wie ist das Alter des Patienten, raucht dieser Mensch oder tut das nicht? Und so kann man ein bisschen auseinander praktisch, ist es schmerzhaft? Also habe ich wirklich auch alle Zeichen eines einer Blasenentzündung? Ich muss ständig auf die Toilette genau, habe ich Bakterien mit dem Urin? Also es gibt verschiedene Punkte, die man da zusammenfasst und da sich dann überlegt, wie hoch ist das Risiko dafür, dass eben hinter Blut im Urin vielleicht auch was anderes steckt. Was einen hellhörig werden lassen sollte, ist, wenn man eben keine Beschwerden hat und man hat nur Blut im Urin. Und das kann mit dem Auge erkennbar sein. Dann ist es eine Makrohämaturie, also Blut im Urin, das man sichtbar hat, aber es kann eben auch nur im Labor nachweisbar sein. Das ist eine Mikrohämaturie, und auch eine schmerzlose Mikrohämaturie sollte man eben abklären. Und auch da gibt es, also man kann entweder die Untersuchung nochmal wiederholen, kann aber auch Konstellationen geben, wo vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Abklärungswürdigeres dahinter steckt, höher ist, zum Beispiel starker Raucher, älterer Mann. Wenn dann viele Risikofaktoren zusammenkommen, kann es auch sein, dass der Urologe oder der Hausarzt oder die Hausärztin direkt sagen, man muss da weiter Abklärungen vornehmen. Beispielsweise in die Blase reinzuschauen.
Moment, Frau Terwitz, weil Sie galoppieren mir jetzt ein bisschen davon, weil da waren jetzt so viele Punkte, die Sie besprochen haben, wo ich gerne nochmal rein wollte. Also zum einen ist es ja so, dass Sie erstmal gesagt haben, roter Urin muss nicht immer gefährlich sein. Also es kann eben auch eine Blasenentzündung dahinter stehen. Und dann habe ich jetzt richtig gehört, das heißt, dass man fast froh sein kann, wenn man Schmerzen hat im Zusammenhang mit rotem Urin, weil dann eher eine Infektion dahinter steht, eine bakterielle, als ein Tumor.
Naja, also gefährlich ist es halt, oder suspekter für uns ist es tatsächlich, wenn es schmerzlos ist. Genau, wenn man jetzt diese typischen Beschwerden hat, dann ist halt eben gerade bei einer jungen Frau der Harnwegsinfekt wahrscheinlicher, als dass diese Frau eben ein Blasenkarzinom hat. Da gibt es verschiedene Kategorien, wie hoch das dann ist. Und wenn praktisch das Risiko unter 1% ist, beispielsweise, macht man halt eben nicht sofort die ganze Latte der Abklärungen. Während wenn man halt eben mehr Risikofaktoren hat, muss man eben dann sich doch anderweitig vielleicht schon Gedanken machen. Ja. Und das ist, glaube ich, was man natürlich als Patient oder Patientin in der Regel nicht selber einschätzen kann, sondern wo man einfach dann mit seinem Arzt oder seiner Ärztin drüber sprechen muss und eben gemeinsam überlegen muss, ob da jetzt mehr notwendig ist.
Also immer erstmal mit dem Arzt abklären, wenn natürlich das Urin rot ist. Jetzt sagten Sie aber, es kann auch sein, dass man das gar nicht sieht, dass Blut nicht sichtbar ist, weil es in so geringer Menge da ist, dass es das nicht einfärbt. Also, aber dann hätten wir ja gar kein Signal. Also dann würde ich ja gar nicht sehen, dass ich Blut im Urin habe, oder?
Naja, das sieht man dann eben in einer Laboruntersuchung und manchmal macht man die aus verschiedenen Gründen mit, weil man vielleicht zum Beispiel nach Eiweiß im Urin gucken muss oder, also es gibt durchaus den Fall, dass man eben eine Mikrohämaturie nachweist, also Mikro bedeutet dann, dass man es eben nicht mit dem Auge sieht, aber dass eben trotzdem Blut da ist und auch da würde man dann abklären, aber die Untersuchung wäre ja dann in aller Regel von einem ärztlichen Kollegen oder einer Kollegin veranlasst, insofern hat die Person hoffentlich dann auch den Blick dafür.
Das wäre dann innerhalb eines Früherkennungstestes, den man vielleicht regelmäßig macht?
Nee, also es ist keine Maßnahme einer der Früherkennung tatsächlich, aber gibt ja manchmal Situationen im Krankenhaus beispielsweise, wo vielleicht dann doch mal der Urin angeschaut wird und wo man das dann vielleicht auch sehen würde, genau.
Jetzt hatten wir ja eben gesagt, wir sprechen auch viel über Blasenentzündungen, die dahinter stehen können. Das ist ja tendenziell, würde ich sagen, ein Thema für Frauen mit Blasenentzündungen. Während jetzt allerdings Blasenkrebs, habe ich gelesen, häufiger bei Männern aufkommt. Woran liegt das?
Genau, also es ist ungefähr so, dass man 3/4 der Patienten sind tatsächlich Männer. Und das sind meistens, also das durchschnittliche Alter liegt so ungefähr bei Mitte 70. Es gibt ein paar Risikofaktoren, die bekannt sind für das Entstehen von Blasenkrebs und da sind möglicherweise Männer auch ein bisschen mehr betroffen, also insbesondere das Rauchen, das wir ja schon ein paar Mal thematisiert haben, ist halt eben ein sehr bekannter Risikofaktor für das Entstehen von der Erkrankung. Es gibt auch ein paar berufliche Risiken als Risikofaktor, also chemische Substanzen, die vergesellschaftet sind damit, sodass wir beispielsweise auch immer nachfragen, wenn ein Blasenkrebs dann da ist, was hat jemand beruflich gemacht, weil man dann eben abklären muss, ob es da einen Zusammenhang mit gibt.
Mit Druckerfarben habe ich gelesen, ne? Mit den mit Anilin, also
aromatische also Amine, genau.
Ja. Genau, aromatische Amine, ja. Das sind Druckerfarben. Teilweise können die vorkommen in Bäckertüten und in solchen Lebensmittelverpackungen. Das fand ich ganz spannend, dass die Blasenkrebs relevant sind.
Genau, also deswegen ist immer wichtig zu fragen, was die Menschen beruflich gemacht haben, um das auch nochmal abzuklären. Es gibt auch ein paar genetische Formen, die sind dann wieder eigentlich in aller Regel, sollten gleich sein für Männer und für Frauen, die auch damit assoziiert sein können, dass man eben ein höheres Risiko dafür hat. Und das kann auch sein, dass in der Familie beispielsweise viele Darmkrebsfälle vorkommen und dass man dann eben eine familiäre Form hat, die aber trotzdem eben auch zum erhöhten Risiko für Blasenkrebs führen kann. In aller Regel ist es eben so, dass wenn man so eine Erkrankung hat, dass sich der Onkologe, die Onkologin oder vielleicht auch der Urologe, die Urologin oder wenn es um Darmkrebs geht, vielleicht auch ein Chirurg oder eine Gastroenterologin darüber Gedanken machen, ob weitere Untersuchungen erforderlich sind, um eben solche familiären Formen rauszufischen, weil die natürlich dann auch eine Relevanz haben könnten, theoretisch für andere Blutsverwandte des Patienten. Also und wenn man weiß, dass man eben ein Risikopatient ist, weil man eben das in der Familie hat, diese Erkrankungen, dann würde man da vielleicht auch besondere Vorsorgemaßnahmen treffen.
Was wäre das zum Beispiel? Sind das dann Blasenspiegelungen, die man einmal durchführt? Oder ab wann würden Sie sagen, müsste man das machen?
Genau, also theoretisch ist es eben so, dass wir in aller Regel solche Patienten in Spezialsprechstunden dann auch beraten und dass die erkrankte Person ist in aller Regel ja die, bei der das auffällt, dass die dass es vielleicht so eine familiäre Form gibt. Manchmal ist es auch so, dass sich Patienten oder dass sich Menschen, es sind ja dann keine Patienten, wenn die Erkrankung nicht ausgebrochen ist, tatsächlich, dass sich Menschen melden, die sagen, in meiner Familie gab es viele Fälle von der und der Erkrankung, könnte es sein, dass ich ein Risikopatient bin und auch dann kann man eben gemeinsam überlegen, ob man da Untersuchungen macht und dann gibt es eben für verschiedene familiäre, wir sagen Syndrome, auch verschiedene Modalitäten, also Formen von Diagnostik, die man dann letzten Endes, je nachdem, welche Krankheitsbilder dann eben damit zusammenhängen, erforderlich sind. Und da beraten wir Patientinnen und Patienten dann eben auch in spezifischen Sprechstunden dazu.
Also da sind wir im Therapiestadium jetzt an der Stelle, wo man überhaupt erst nochmal rausfinden muss, um was handelt es sich hier? Also eine Aufklärungstherapie sozusagen erstmal.
Das sind ja dann vielleicht auch Menschen, die gar keine Krebserkrankung bis jetzt haben, sondern die einfach nur ein familiäres Risiko dafür tragen. Und da gibt es verschiedene familiäre Syndrome, die man dann haben kann. Die einen sind vielleicht haben ein erhöhtes Risiko für Darmkrebs und Blasenkrebs, andere haben vielleicht ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs und Blasenkrebs. Und das ist halt sehr individuell, je nachdem, welche Veränderung vorliegt, sodass Patienten dann wirklich auch oder Anlageträger, sagt man in dem Fall, weil es ja keine Patienten sind, wenn keine Krebserkrankung da ist, dass diese Anlageträger eben entsprechend auch beraten werden. Und dann gibt es da für verschiedene Krankheitsbilder oder Syndrome auch verschiedene Vorsorgeschemata, die man dann letzten Endes eben bespricht und dann auch dazu anrät, die und die Untersuchungen in dem und dem Intervall beispielsweise machen zu lassen.
Also ich bin auf die Blasenspiegelung gekommen, weil das ja erstmal ein guter Weg ist, um aufzuklären. Und ich weiß, dass früher Menschen große Angst davor hatten, vor so einer Blasenspiegelung, weil sie als sehr unangenehm und schmerzhaft empfunden wurde. Hat sich da heute was verändert, auch durch neue technische Geräte?
Na, ich glaube, unangenehm ist es noch immer. Ich habe selber noch nicht, bin selber noch nicht in den Genuss gekommen insofern. Aber was eben gerade, wenn es um Tumorabklärung ist, eben auch immer gemacht wird, ist, dass man tatsächlich sich, wie ich vorhin gesagt habe, den gesamten Weg anschaut. Eben nicht nur in aller Regel die Blase, sondern eben auch die ableitenden Harnwege. Das heißt, man geht dann eben auch in den Harnleiter ein und versucht eben bis in die Niere hoch, sich das anzuschauen, ob da was ist. Man kann das alternativ, also es ersetzt es nicht komplett. Es gibt auch die Möglichkeit, zusätzlich eben Schnittbilddiagnostik zu machen, aber das in aller Regel will man eben schon dann den gesamten Harntrakt eben abklären, weil es ja an jeder Stelle also theoretisch sein könnte, dass da ein Tumor sitzt. Und das ist halt einfach insgesamt keine so ganz angenehme Untersuchung. Ja.
Aber angenehmer als vor 30 Jahren wahrscheinlich schon.
Ja, wahrscheinlich ist es drumherum ein bisschen besser geworden mit den Medikamenten, die man geben kann, dass es eben nicht ganz so unangenehm empfunden wird. Aber klar, ich meine, es ist ein sensibles Organ, ja, trotz alledem.
Werden denn dann kleine Befunde bei der Spiegelung direkt entfernt?
Genau, also ich bin ja Onkologin, das heißt, ich kriege das auch immer nur so mit. Ich mache das nicht selber tatsächlich, das machen ja die Urologen. Auffällige Areale, da wird eine Probe von genommen und die werden dann an die Pathologie geschickt, die dann eben eine feingewebliche Untersuchung machen. Und da ist es eben auch wichtig, dass sich die Kollegen in der Pathologie, die Qualitätskriterien haben, anschauen, ist eben zum Beispiel Muskelgewebe mit erfasst, weil wir immer wissen wollen, wenn wir eine Blasenkrebsdiagnose stellen, wie tief ist praktisch dieser Blasenkrebs schon in die Muskelwand eingedrungen, weil das für die weitere Therapie ganz wichtig ist. Und
da müssen wir nochmal rein, Tortibis, weil das ist ja der ganz wesentliche Punkt, also die unterschiedlichen Typen oder Stadien an Krebstumoren im Harnbereich. Also wie oder woran unterscheiden die sich, weil Sie gerade die Muskeln benannt haben?
Genau, also was der feingewebliche Befund uns sagt, ist eben erstmal, ist es ein ganz klassischer Blasenkrebs, ein sogenanntes Urothelkarzinom. Das ist das, was die meisten Menschen haben und wofür es auch die meisten Therapieempfehlungen gibt. Es gibt aber auch seltenere Formen und das wollen wir natürlich auch vom Pathologen wissen, weil die eben gegebenenfalls auch anders behandelt werden. Also das ist die eine Information, die wir haben wollen. Welche Art von Krebs ist denn dann genau vorliegend? Und das andere ist eben, genau, wenn wir wissen, dass da eine Krebserkrankung vorliegt, müssen wir auch das Tumorstadium festlegen. Das ist eigentlich bei jeder Krebserkrankung genau das gleiche Muster. Aber das Stadium wird anhand also spezifischer Kriterien festgelegt. Wir sagen mal TNM-Stadium dazu, Tumor, Nodal, Lymphknoten und Metastasen. Und das T ist eben, also wie gesagt, der Tumor in der Blase. Und da guckt man sich zum einen an, eben ist die Muskelschicht betroffen. Und um sagen zu können, ob die Muskelschicht betroffen ist, muss sie natürlich auch in dem Gewebestück mit abgebildet sein. Das heißt, das ist eine Information und das entscheidet dann eben, ob wir ein Stadium haben, das sehr früh ist oder eben schon etwas fortgeschrittener. Und da unterscheidet sich die Therapie auch ganz essentiell. Deswegen ist das so wichtig. Und zusätzlich macht man aber eben auch noch Schnittbilddiagnostik, um zu sehen, wie sieht der Tumor lokal aus in Bezug auf die Nachbarorgane, die drumherum sind? Ist er begrenzt auf die Blase? Da sieht man meistens dann eine Blasenwandverdickung oder wächst der vielleicht schon in umliegende Strukturen ein? Wie sehen die Lymphknoten drumherum aus? Und das ist dann eben das Endstadium. Und dann eben noch gibt es auch Fernabsiedlungen. Das wäre das M-Stadium für Metastasen. Also hat der Tumor beispielsweise in die Lunge gestreut oder in die Leber oder in die Knochen. Und das muss man eben alles zusammenbringen. Diese ganzen Informationen landen dann bei dem Behandlungsteam. Und in aller Regel werden dann diese ganzen Befunde zusammengetragen und im Tumorboard eben besprochen, bei dem der Pathologe da ist, die Strahlentherapeutin, der Chirurg, die Onkologin und ja, wir lassen uns die Bilder zeigen und dann legt man eben gemeinsam fest, was die ideale Therapie ist. Und ganz wichtig, aber auch hier wieder, ist, ich hatte vorhin schon gesagt, das ist eine Erkrankung des älteren Patienten in aller Regel. Wir müssen natürlich auch mit einbeziehen, wie fit ist ein Patient und kann der oder die Person überhaupt alle Therapien bekommen, die vielleicht möglich sind und was möchte auch der Patient? Also weil es manchmal eben auch vielleicht Alternativen gibt oder zwei Wege, wie man das Ziel erreichen kann.
Auch nochmal ein ganz wichtiger, auch psychologische Entscheidung. Wenn ich jetzt nochmal aufgreife, also es gibt im Grunde diese drei Stadien. Einmal eben, da ist der Tumor eher an der Oberfläche der Schleimhaut oder der Muskeln. Einmal ist er schon eingedrungen, der dritte ist, er hat gestreut. Mhm. Wenn wir jetzt mal anfangen bei dem noch ersten Stadium, wo man vielleicht noch auf was tun kann, welche Therapieform wäre denn da angebracht?
Genau, also das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch ein bisschen ändern. Im Moment ist es so, wenn die Tumoren eben oberflächlich sind und nicht in der Muskelschicht drin sind, dann werden sie in aller Regel eigentlich rein von urologischen Kolleginnen behandelt. Und da gibt es eben verschiedene Optionen. Man kann, also man trägt sie ab natürlich, man guckt immer wieder in die Blase rein und man kann lokal Therapien in die Blase verabreichen. Lokale Chemotherapie, lokale Antibiotika beispielsweise. Und
das heißt, die Blase wird dann bei Chemiker mit so einer Spüllösung mit Chemikalien wie ausgewaschen?
Genau, oder? Das bleibt dann drin und dann lässt man das wieder ab. Und man hat aber jetzt beispielsweise auch, und das ist in Deutschland noch nicht zugelassen, aber das wird, denke ich, kommen. In den USA ist das schon zugelassen. Gibt es zum Beispiel es sieht aus wie eine Brezel. Deswegen sagen auch viele die Brezel dazu. Das ist praktisch so ähnlich vielleicht wie eine Spirale. Bei der Frau kann man sich das vorstellen. Also ein Tool oder dieses Material, das man dann in die Blase einlegt und die setzt dann über einen gewissen Zeitraum verschiedene Medikamente frei. Und dann muss man die nach ein paar Wochen wieder rausholen und austauschen. Also das
also lokal, also wirklich wie eine Spirale eigentlich.
Das ist wirklich, ne? Genau, es ist wirklich so lokal, genau. Und das, wie gesagt, hat die Form einer Brezel, deswegen sagen ganz viele Brezel, es hat aber mittlerweile auch einen Namen. Und dann.
Und was passiert dann? Wird der Tumor zerstört?
Genau, und da kann man eben verschiedene Medikamente einfüllen und die werden dann eben über einen längeren Zeitraum freigesetzt, eben nicht wie das, was ich vorhin beschrieben habe. Das ist auch was ein Urologe machen würde. Und dann gibt es mittlerweile auch Daten, auch das ist noch nicht zugelassen, aber dass man möglicherweise auch eine Immuntherapie zusätzlich verabreicht, also eine Therapieform, die wir aktuell bis jetzt nur bei praktisch den höheren Stadien zur Verfügung haben, aber möglicherweise wird auch das die Therapielandschaft noch verändern, dass man eben einen sogenannten Checkpoint-Inhibitor verabreicht. Das ist praktisch eine Therapie, die das eigene Immunsystem anregen soll, dass die T-Zellen wieder die fremden Zellen erkennen, weil das tun sie ja offensichtlich nicht. Normalerweise wären die Immunzellen ja dafür da, alle fremden Zellen, die da nicht hingehören, abzuräumen, seien das jetzt Infektzellen oder eben auch Krebszellen. Und die Krebszellen können sich aber verstecken und man kann eben mithilfe dieser Checkpoint-Inhibitoren, mithilfe der Immuntherapie versuchen, die Tumorzellen wieder für das Immunsystem kenntlich zu machen.
Und da habe ich gelesen, dass es so ungefährlich gemachte Tuberkulosebakterien sein können, die man injiziert, damit eben das Immunsystem anfängt, seine eigene Schleimhaut abzubauen.
Genau, also das ist eine Therapie, die praktisch schon zugelassen ist. Die werden also wirklich in die Blase injiziert, genau, und machen dann da lokal eben auch eine Immunreaktion, genau. Das andere sind praktisch.
Also das wäre das.
Genau, das andere ist, was ich gerade beschrieben habe, die Checkpoint-Inhibitoren, das sind Medikamente, die man entweder als Spritze unter die Haut oder in die Haut appliziert oder über die Vene, die wirklich generalisiert wirken und eben nicht lokal, wie das, was Sie gerade beschrieben haben, mit den Genau, mit dem Tuberkulose.
Da gibt es noch den Unterschied. Und die einen sind noch nicht zugelassen und genau. Das andere gibt es schon.
Also in die Blase, okay. Das geht schon, aber eben praktisch systemisch sagen wir ja, also das den ganzen Körper betreffend, das ist noch nicht zugelassen und genau. Aber es gibt schon Studiendaten, dass das möglicherweise auch helfen kann.
Ja, und wenn dann ein Tumor, der eben noch nicht in die Muskeln eingedrungen ist, entfernt werden konnte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wieder ein Tumor in der Blase auftaucht?
Genau, das hängt ein bisschen auch wiederum von verschiedenen Kriterien ab. Da gibt es dann auch so richtige Stundenpläne, wo man nachgucken muss, wann man das nächste Mal wieder reingucken muss. Das heißt, da wird ja immer ein Stück aus der Blase rausgenommen. Und es gibt aber manchmal auch den Fall, dass das so häufig passiert, dass man dann sagt, man macht eine sogenannte Frühzystektomie. Das bedeutet, man würde dem Patienten empfehlen, die Blase doch komplett rausnehmen zu lassen, weil man einfach weiß, dass der Patient oder die Patientin ein sehr hohes Risiko hat für weitere Blasentumoren und man eben da Sorge hat, dass das dann vielleicht wirklich mal in einem sehr viel schlechteren Tumorstadium wiederkommen kann. Und dann bespricht man mit Patienten eben die sogenannte Frühzystektomie.
Aber wäre es nicht eigentlich besser, wenn man einfach sehr regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen geht?
Ja, wie gesagt, wenn es halt immer wieder kommt und jedes Mal wieder was da ist und man zwickt jedes Mal ein Stück aus der Blase raus, das ist, und dann hat man, genau, vielleicht trotzdem das Risiko, dass beim nächsten Mal wieder was da ist, dann ist das natürlich, also wie Sie schon sagten, das ist gut, wenn man es früher kennt. Und wir haben natürlich immer Sorge, wenn wenn jemand ein hohes Risiko hat und dann vielleicht ja, weil, also wenn immer wieder was da ist, dann muss man und offensichtlich die lokalen Therapien nicht funktionieren, dass die Instillation nennt sich das, also das lokale Einbringen von Chemotherapie oder dem BCG, genau.
Was bedeutet Neoadjuvanz bei Blasenkrebs?
Genau. Also wenn der Tumor schon in der Muskelschicht drin sitzt, dann hat er ja schon die nächste Stufe praktisch erreicht und wir haben noch ein höheres Risiko. Und da war es eben früher so, dass man nur sehr fitten Patienten eine Chemotherapie geben konnte. Und dann hat man praktisch eine Chemotherapie gemacht, dann hat man die Blase entfernt oder die Niere und hat und ist dann in die Nachsorge gegangen. Und da hat sich in den letzten Jahren ganz viel geändert. Das heißt, heutzutage hat man verschiedene Optionen einer neoadjuvanten Therapie. Das heißt, es sind eigentlich alles Kombinationen aus einem Checkpoint-Inhibitor, aus einer Immuntherapie, zusammen entweder mit einer Chemotherapie oder mit einem Antikörpermedikamentenkonjugat. Da möchte ich da auch gleich nochmal drüber sprechen, was das ist. Also wir haben auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten von medikamentösen Therapien, die wir dem Patienten anbieten. Dann kommt die OP und dann kommt hintendran, je nachdem, was man vorher gemacht hat, auch nochmal eine Form von Therapie. Und man hat halt einfach gesehen, dass wenn man diese Patienten dann intensiver behandelt, dass sie eine deutlich bessere Prognose haben. Das heißt, sie haben weniger Rückfälle. Die Tumoren schrumpfen schon so zusammen, dass der Chirurg sie vielleicht auch besser operieren kann. Manchmal ist sogar vielleicht gar kein lebender Tumor mehr in der Blase drin. Das ist dann für uns immer ein gutes Zeichen, natürlich je weniger Tumor noch da ist. Und was wir eben auch gesehen haben, ist, dass die Patienten auch einen Überlebensvorteil haben. Und der hängt ein bisschen von der Art der Therapie ab, die man auswählt. Aber insofern muss man das sicherlich mit den Patienten besprechen. Und das zeigt aber ganz deutlich auch, dass eben so eine Therapie Teamwork ist, weil da ganz viele Kolleginnen und Kollegen mitarbeiten und es eben nicht der richtige Weg ist, so dieses schnell, schnell, die Blase muss raus, sondern lieber wir behandeln sie vor und bringen den Tumor richtig gut unter Kontrolle und operieren dann. Genau, da hat sich ziemlich viel geändert. Das macht man bei Brustkrebs schon ganz lange so. Und bei Blasenkrebs hat man das bis jetzt nicht gemacht, aber nicht so zuverlässig. Und jetzt sind aber die Daten eben so, dass sie immer mehr zeigen. Wir haben so gute Therapien mittlerweile, dass wir da wirklich kränkere Patienten besser behandeln können als früher und auch deutlich bessere Ergebnisse bekommen.
Also habe ich jetzt richtig verstanden, Frau Czerwitz, dass mit dieser Antikörpermedikamentenkonjugat, bei diesem Konjugat, dass dann die Blase erhalten bleiben kann, wenn man das einsetzt? Oder ist das immer das Ziel, das man wählen kann?
Genau, also im Moment entfernt man die Blase noch immer. So sind auch die ganzen Zulassungsstudien tatsächlich gelaufen. Und jetzt hat man aber gesehen, dass die Ergebnisse so gut werden, dass man sich vielleicht zum ersten Mal auch Gedanken drüber machen kann, wenn man so super effektive Medikamente hat, die natürlich schon auch ihre Nebenwirkungen haben. Das darf man, glaube ich, auch nicht unter den Tisch kehren. Aber wenn man jetzt deutlich bessere und effektivere Medikamente hat, dass man vielleicht auch an einen Punkt kommt, wo man doch darüber nachdenken kann, bei einem Teil der Patienten vielleicht die Blase nicht zu entfernen. Beispielsweise, wenn sich dann zeigen würde, dass in der Blase gar kein Tumor mehr drin ist und es gibt auch mittlerweile immer bessere Marker, vielleicht aus dem Blut und aus dem Urin, Tumor Partikel nachzuweisen. Man nennt das dann CT-DNA oder UT-DNA. Das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich glaube, dass es realistisch ist, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht an einen Punkt kommen, wo wir bei einem Teil der Patienten, die sehr gut angesprochen haben, auf die neoadjuvante Therapie vielleicht darauf verzichten können, operieren.
Also und Zukunftsmusik, sagen Sie so die nächsten Jahre, also 5 Jahre, 10 Jahre, das glauben Sie?
Genau, also die Studien, die das auch prüfen, die laufen aktuell. Wie gesagt, diese neuen Medikamente, die sind gerade erst so in den letzten Jahren auf den Markt gekommen und werden jetzt auch in den früheren Stadien getestet. Das ist ganz häufig so, dass wir bei Medikamenten in aller Regel die erst einsetzen bei Patienten, die eben schon stärker vorbehandelt sind. Und wenn wir dann sehen, dass sie dort funktionieren, dann rücken diese Medikamente im Rahmen von Studien in immer frühere Stadien vor. Und das ist eben gerade aktuell passiert. Also so das nächste Kapitel, das wir, glaube ich, angehen müssen im Rahmen von Studien, ist dann eben dieses, kann ich auf die Blasen-OP verzichten? Genau. Und der Vollständigkeit halber müssen wir vielleicht auch noch, sonst kriege ich Ärger mit meinem Strahlentherapeuten, vielleicht besprechen, dass man immer auch überlegen muss, ob ein Patient alternativ zur OP auch eine Bestrahlung der Blase bekommen kann. Das kann für den einen oder anderen Patienten auch noch eine Option darstellen. Gerade wenn zum Beispiel die OP-Risiken hoch sind. Nicht jeder Patient, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, sind eher oft auch ältere Patienten. Nicht jeder Patient ist vielleicht für so einen großen chirurgischen Eingriff auch fit genug.
Also das heißt ja, oft stehen Menschen und ja auch Sie als Ärztin dann vor der Entscheidung, entweder man versucht, lebensverlängernde Maßnahmen zu ergreifen oder man versucht auch die Lebensqualität zu erhalten. Also da muss man auch abwägen, wie erleben Sie das, dass Menschen solche Entscheidungen treffen müssen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also man muss sich immer überlegen, auch was kann ich denn mit meiner Therapie erreichen? Also ist das praktisch jetzt, geht es um Heilung oder geht es tatsächlich darum, den Tumor in seinem Wachstum aufzuhalten? Und ich glaube, dass da Menschen auch, also insgesamt haben die natürlich sehr unterschiedliche Einstellungen dazu, aber gerade wenn es darum geht, dass eine Heilung vielleicht erreicht werden kann, ist man häufig bereit, mehr zu investieren, als wenn man weiß, das Ziel ist jetzt, die Erkrankung zu stoppen. Meine Lebenserwartung mit der Erkrankung ist vielleicht limitiert oder vielleicht auch, weil ich andere Erkrankungen noch habe. Und das muss man, glaube ich, immer in Einklang bringen. Und da ist es, glaube ich, aber auch wichtig, dass man natürlich so ein realistisches Gefühl für die Prognose der Erkrankung auch hat. Wohl wissend, dass wir heutzutage dadurch, dass unsere Therapien immer besser werden, natürlich auch Langzeitüberlebende haben, Survivor nennt man die auf Neudeutsch. Und dass es manchmal gar nicht mehr so einfach ist, auch eine Prognose abzuschätzen für den einzelnen Patienten, weil man sehr unterschiedliche Verläufe eben hat.
Aber vielleicht können wir doch auch noch mal kurz darüber reden, was es denn bedeutet, wenn man die Blase entfernt. Also wie funktioniert es dann überhaupt mit dem Urinieren, wenn die Blase weg ist?
Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die chirurgischen Kolleginnen und Kollegen mit den Patienten dann besprechen. Letzten Endes kann man natürlich versuchen, man sagt künstliche Blase, es klingt aber so, als ob es künstliches Material wäre, aber es ist tatsächlich einfach aus Darm eine neue Blase praktisch zusammenzunähen, die dann eben auch funktionell Funktion an der Blase übernehmen kann. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen, die dafür erfüllt werden müssen. Und was man aber auch machen kann, wenn vielleicht eine solche OP nicht gut möglich ist, aus verschiedenen Gründen, dass man einfach den Urin direkt aus den Nieren, aus der Haut ausleiten kann. Das ist eine Möglichkeit, oder aus dem Bauchnabel. Also es gibt da verschiedene rekonstruktive Techniken, die eben berücksichtigen, wie fit ist ein Patient.
Welche, also es wäre dann in einem Beutel. der Außenbeutel, der draußen?
Genau. Ja.
Okay, also das eine wäre sozusagen im Bauch, wenn man diese körpereigenen Organe aus dem Darm nimmt, und das andere wäre dann außen
ein Beutel. Genau, das ist natürlich immer die Variante, die für Patienten natürlich dann schon eine größere Belastung darstellt, wenn man natürlich so eine Versorgung hat, ein Urostoma beispielsweise, genau.
Mhm. Ja, weil ich kann mir gut vorstellen, auch wenn man das aus den körpereigenen Materialien ein Ersatzorgan baut, gibt es ja auch bestimmte Sachen. Zum Beispiel kriegt ja wahrscheinlich das Nervensystem oder das Gehirn gar nicht mehr das Signal, die Blase ist voll. Oder funktioniert das noch?
Genau, das letzten Endes gibt es da schon natürlich auch, es funktioniert nicht von heute auf morgen richtig gut. Mhm. Also die Patienten müssen da schon auch trainieren und kriegen da natürlich auch Unterstützung, wie das denn am besten geht, also wie man das vielleicht auch wieder üben kann. Das ist schon ein großer Eingriff, das ist eine große OP.
Und wie steht es um die Sexualität? Also die ist ja auch sehr eingeschränkt, kann ich mir vorstellen, durch entfernte Blasen.
Also ich glaube, da muss man natürlich immer die zwei Aspekte so ein bisschen aufdrüsseln. Das eine ist natürlich die Kopfsache letzten Endes, dass man natürlich vielleicht auch viele Sorgen hat und andere Themen im Kopf. Vielleicht auch, dass die Attraktivität vielleicht von der Person dann auch anders wahrgenommen wird, wenn man so eine Erkrankung hat. Und auch körperlich kann es natürlich zu Einschränkungen kommen. Es ist trotzdem ein Thema, das wir, glaube ich, auch als Behandler gar nicht so oft thematisieren, wie wir wahrscheinlich tun sollten, weil es einfach ein heikles Thema oder ein sensibles Thema ist und, glaube ich, relativ wenig Raum oft einnimmt. Aber theoretisch natürlich auch eins, das man ansprechen sollte.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, gerade bei Paaren. Aber auch da hängt es wahrscheinlich auch wieder davon ab, in welchem Alter ist der Patient? Ja. Was sind die Alternativen, die man sonst auch hätte? Da haben wir eben schon kurz gesprochen. Mhm. Also ich würde jetzt zusammenfassen, damit es vielleicht gar nicht erst dazu kommt, dass die Blase entfernt wird, also dass der Tumor so tief schon in die Muskelschichten eingedrungen ist. Ist es wichtig, dass man frühzeitig auf Signale hört? Also wie wir anfangs besprochen, dass wir auch schon bei kleinsten Zeichen einfach mal klären, was steht dahinter. Also vor allen Dingen rotes Urin. Ein anderes Zeichen, ein anderes Signal?
Das ist eigentlich das Wichtigste,
ne?
Genau. Und natürlich, klar, wenn man Flankenschmerzen hat, aber andere Symptome deuten meistens natürlich eher dann darauf hin, dass man eine fortgeschrittenere Erkrankung hat, und die sollte man in aller Regel natürlich dann auch abklären, ja, wenn man Gewicht verliert oder sowas. Die meisten Tumoren, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, die ganz überwiegende Zahl der Tumoren wird ja schon in der lokalisierten Form gefunden. Das heißt, die wenigsten Patienten haben bei Diagnose Fernmetastasen. Das sind dann die Patienten, die bei mir als Onkologin landen. Aber die meisten Patienten können tatsächlich rein urologisch versorgt werden.
Ab wann gilt man eigentlich als geheilt in diesem Fall?
Ja, das ist eine gute Frage. Man sagt ja meistens so, dass man so 5 Jahre Nachsorge macht. Und wenn 5 Jahre nichts da war, spricht man bei ganz vielen Krebserkrankungen davon, dass man geheilt ist. Das ist so vielleicht eine Hausnummer, die man.
Also 5 Jahre ist ein bisschen dieser Maßstab, den man ja auch bei anderen Tumoren immer so nutzt und nimmt als Marker. Ja, Frau Czerwitz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und die Aufklärung, die wir hier vielleicht auch gemeinsam für viele andere leisten konnten.
Ja, danke Ihnen für die Einladung.
Ja, Frau Dr. Stefanie Czerwitz vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen an der Uniklinik Heidelberg hat mit uns gesprochen heute über die verschiedenen Stadien von Blasenkrebs und die dazu passenden Therapieformen. Das war unser Podcast Leben mit Krebs. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.